Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin moin.
Hallo Tobias, servus.
Andreas, heute sprechen wir über eine Branche, die uns als, nennen wir das mal, als Händler nicht unbedingt ganz geläufig ist, aber es sind auch Händler. Wir sprechen über die Fashion-Branche. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute zwei Gäste mit dabei haben. Der eine wird ein bisschen mehr reden, den anderen kennt man schon. Und von daher möchte ich dich ganz herzlich bei uns heute Abend dich begrüßen, Patrick Spätmann. Guten Abend.
Moin und Servus zusammen. Ich komme ja aus beiden Teilen, von daher kann ich auch genauso dann entsprechend antworten. Moin.
Sehr gut, nehmen wir. Und der zweite Gast, der im Podcast schon bekannt war, weil er vor kurzem mal mit dabei war, ist Ralf Düster. Hallo Ralf, nochmal.
Ja, hallo Tobias, hallo Andreas. Freue mich heute wieder dabei zu sein, insbesondere heute auf die Diskussion mit Patrick.
Genau, darüber werden wir heute sprechen. Wir haben den Titel der Folge Vision Supply Chain Fashion 2030 gesprochen. Patrick, du arbeitest bei Marco Polo, hast einen sehr interessanten Werdegang und bist dort Experte im Fashion-Bereich. Und da werden wir dich heute ein bisschen mit Fragen löchern und erwarten dann tolle Antworten, haben wir ja schon im Vorgespräch gesagt. Vielleicht magst du dich eingangs unseren Hörern einmal kurz vorstellen. Was hast du gemacht? Was machst du heute? Und ja.
Ja, also ganz klassisch, Name, Dienstgrad, und was befähige ich mich dazu? Also ganz kurzen Absatz dazu. Also wie ihr hört, ich arbeite zwar jetzt bei Marco Polo im sechsten Jahr mittlerweile schon als Vorstand für Operations in der Fashion-Industrie. Marco Polo sitzt in der Nähe von Rosenheim, also ganz südlich Deutschlands. Wie ihr aber hört an meinem nicht vorhandenen oberbayerischen Akzent, hier komme ich ursprünglich ganz woanders halt her, deswegen auch das Morgen am Anfang. Ich bin eigentlich Hamburger Jung, dort groß geworden, aufgewachsen, studiert. Auch meine ersten Stationen beruflich dort gemacht, wenn man ja als norddeutsches Kind, als Hanseat im Retail arbeiten möchte, dann muss man erstmal obligatorisch die beiden Stationen Otto und Tchibo mitnehmen. Das habe ich auch gemacht. Das waren meine ersten 10 Jahre. Dann bin ich mit circa 30 nach Aschaffenburg gewechselt, also ziemlich genau in der Mitte Deutschlands, und habe dort 10 Jahre lang für einen großen Händler, die Firma Depot, East Deco Company, gearbeitet, ebenfalls als Geschäftsführer für Operations. Und jetzt, wie gesagt, seit nur ja über 5 Jahren bei Marco Polo für Operations. Das umfasst eigentlich alles, was mehr oder weniger end-to-end funktionieren muss. Also das ist Supply Chain IT, das ist Logistik, das ist halt alles, was dazugehört. Jetzt mittlerweile das Thema Data, AI, also alles, was zum Business gehört und funktionieren muss, ja.
Super, vielen lieben Dank. Ralf, vielleicht magst du auch noch mal zwei, drei Worte zu dir verlieren. Wir packen natürlich unten in die Shownotes die Folge mit dir rein, wo wir mit dir alleine gesprochen haben, aber vielleicht magst du auch einmal den Connect zu Patrick an der Stelle dann noch herstellen.
Ja, gelernter Speditionskaufmann, Studium BWL, Schwerpunkt Absatz Außenwirtschaft, bin nach meiner Speditionslehre in die Industrie gewechselt, in die Bekleidungsindustrie, war 10 Jahre für die Stallmann-Gruppe, für die globale Beschaffung und für den Export verantwortlich, um die Jahrtausendwende dann zum neuen Markt gewechselt. Diese Firma, wo ich gelandet bin, hat es nicht geschafft, aber großes Netzwerk aufgebaut, und dann kam eben die Idee, insbesondere zum Start der Setlog für die Bekleidungsindustrie eine Supply Chain Management Lösung aufzubauen, und das Ganze gibt es jetzt schon seit 23 Jahren.
Sehr cool. Also Tobias hat es vorhin schon gesagt, ihr seid zwei Experten aus dem Bereich Fashion und wir steigen auch direkt, sag ich mal, hart ein. Patrick, in der Presse liest man aktuell immer wieder, dass die Modebranche nach Corona und nach den weiteren Krisen, die dann folgten, stark unter Druck steht. Es gibt angeschlagene Firmen, es gibt Insolvenzen. Wo steht der Bereich Fashion aus deiner Sicht und was sind die besonderen Challenges, für die Supply Chain, die daraus sich ergeben?
Ja, in der Tat, du hast es angesprochen, Andreas. Retail im Allgemeinen, Fashion im Speziellen, ist aktuell massiv unter Druck. Das hat sich ehrlich gesagt in der letzten Dekade so ein wenig aufgebaut. Das hat jetzt nicht speziell nur mit Corona zu tun, das war vorher schon so. Der Markt war relativ klassisch überdistribuiert. Gleichzeitig hatten wir das Thema, dass natürlich Online-Bestellungen massiv zugenommen halt haben, also das Kaufverhalten sich per se verändert hat. Deutlich mehr quasi bedarfsdeckend dann halt online, und halt das Thema Shopping als Erlebnis in die Einkaufszentren beziehungsweise auch in die Malls. Das heißt, man musste eigentlich eine ganz andere Positionierung, oder man musste eine klare Positionierung seiner Marke vornehmen und auch eine ganz andere Strategie fahren, wie man halt die Kunden tatsächlich dann halt auch über alle beide Kanäle oder über alle verschiedenen Kanäle sauer bespielen kann. So. Und das hat tatsächlich nicht bei allen gut geklappt. Und das ist ehrlich gesagt schon, wie gesagt, aus den Anfang 2000er Jahren der Fall. Wir kennen das alle, dass gerade so aus Mittelstädten heraus, aus den Zentren, ja, das Innenstadtsterben halt gekommen ist. Das ist auch ein Teil davon. Gerade auch da, wo das Stadtmarketing nicht gut funktioniert hat, hatte und dass man hier am Ende, ehrlich gesagt, einfach nicht mehr ansprechend war für Kunden, da halt, ich sag mal, in die Innenstadt, also in solche Kleinstädte zu verweilen. Dann ist man lieber einmal weniger, aber dafür in die große Stadt gefahren, wo das gesamte Einkaufserlebnis halt da war und hat die Sachen, die man halt brauchte, halt online gekauft. Das hat sich natürlich schon ausgezeichnet und dann kam Corona tatsächlich. Und Corona war natürlich ein Beschleuniger, ja, weil zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Erstmal der Kunde an sich war zu Hause, er war Anführungszeichen ein wenig gefangen, er konnte nicht mehr konsumieren, so wie er es kannte, also weder essen gehen, noch Urlaube, also die Treiber, für die man viel Geld ausgegeben hatte. Gleichzeitig saß man zu Hause und hat in Teams remote gearbeitet und irgendwann fiel halt auch dem letzten Sparkassenbanker halt auf, dass das irgendwie albern ist, sich jeden Morgen halt in seinen dunkelblauen Anzug reinzuquetschen und sich wieder vor seine Teams-Kamera zu setzen. Das heißt, ja, es wurde halt unheimlich viel auch Fashion konsumiert in dem Zeitraum. Das Geld wurde ja quasi, ne, also keiner hatte ja große finanzielle Einbußen, das Geld fiel aus dem Himmel, auch die Firmen wurden halt alle gestützt. Und das Insolvenzrecht wurde auch noch ausgesetzt, ja. Und das alles zusammen war natürlich wie so eine Sauerstoffglocke über der ganzen Retail-Branche. Und jetzt haben wir natürlich danach einen doppelten Effekt. Ne? Also erstmal sind diese Themen halt abgeschafft worden, also das ganze normale Insolvenzrecht ist wieder draußen. Dann ist natürlich eine Bedarfsdeckung beim Kunden hat stattgefunden, gerade beim Mann, der hat natürlich extrem viel Klamotten gekauft, so viel, wie er wahrscheinlich vorher nie gekauft hatte online, weil zu Hause, das Ganze gilt aber auch für Küchen, das Ganze gilt für Möbelbranche, ja, also das ist ein absoluter Retail-Effekt, was zu Hause konsumiert worden ist. Und dann kam natürlich der Ukraine-Krieg und damit verbunden der massive Anstieg in den ganzen Rohstoffkosten, in den Transportkosten, Supply Chains, ja, aber halt auch wirklich, jeder hat es auch gespürt, wenn er seine Nebenkostenabrechnung von zu Hause vom Vermieter bekommen hatte, da auch mal das Dreifache, das Vierfache für Heizkosten zahlen musste. Und dann hat man natürlich da angefangen zu sparen, wo man vorher vielleicht auch gerade überkonsumiert hatte. Und das war natürlich gerade, jetzt auf unsere Industrie gesprochen, halt auch gerade im Fashion. Und um das nochmal den Bogen zu spannen und dann auch abzuschließen, diejenigen, die halt vorher dann auch keine saubere Positionierung im Markt hatten, also die Frage ist, wie relevant ist ein Brand, ja, und wie gut versteht sich da halt drin? Wenn das halt nicht vorher geklappt hat, dann kamen halt alle Themen auf einmal und man hatte eigentlich so den perfekten Sturm immer, ja. Kosten auf der einen Seite, Konsumzurückgang auf der anderen Seite. Ne? Selber musste man eine große Transformation in der Positionierung, aber natürlich halt auch in der Digitalisierung vornehmen, was mit extremen Kosten verbunden hat. Naja, und das war wie so ein Katalysator, ja. Und das hat natürlich einfach viele Retailer dann jetzt einfach am Ende das Überleben gekostet. Das ist extrem schade. Also jetzt muss man immer die Frage im Anschluss, wie steht Marco Polo da? Wir stehen glücklicherweise ganz gut da. Wir haben jetzt gerade unser Geschäft zum 1.5. abgeschlossen. Wir haben ein gutes Geschäft da. Ich will das nicht zu sehr loben. Der Ralf ist ja auch ein Partner von uns. Sonst werden da gleich wieder die Fees angehoben. Aber nee, Spaß beiseite. Also wir haben ein gutes Geschäft hier abgewickelt. Wir haben ordentlich durchgemanagt, sehr gut durchgesteuert durch diese ganze Situation. Und das ist tatsächlich etwas, was im Einzelnen nichts mit uns zu tun hat, in Summe aber natürlich die ganze Branche halt belastet. Und deshalb kommt immer noch eine Frage nach, was ist das nicht gut für uns, wenn halt der ganze Wettbewerb mehr oder weniger oder viele relevante Player im Wettbewerb wegfallen? Nein, das ist es nicht. Ja, natürlich werden im kurzen Moment vielleicht Einkaufsbudgets zu uns verschoben, aber in Summe, um nochmal die Ausgangsposition zu machen, Einkaufscenter oder halt Innenstadtlagen müssen attraktiv sein. Und es ist am Ende nicht attraktiv, wenn nur noch der 1-Euro-Shop, der Handyladen, der McDonald's und Marco Polo da ist. Das ist nicht attraktiv. Wir brauchen halt auch die Vielfalt, auch das Angebot. Wir brauchen halt auch die Wettbewerber, die Konkurrenz. Das belebt tatsächlich den Markt und vor allem, ehrlich gesagt, den Kunden. Und deshalb ist das, was da gerade passiert, schade. Hat sich über 10 Jahre ein bisschen aufgebaut und das Versagen ist da von vielen dran zu sehen. Unternehmen, klar, per se, hat auch Teil dazu beigetragen, aber die Politik hat auch. Ne? Wir gehen auch gleich über das Thema Shein und Temu ein und so weiter. Ja, wir gehen auch über das Thema Anreize für Innenstadtlagen halt ein. Also da ist in Summe tatsächlich ja eine nicht gute Gesamtsituation entstanden.
Okay, Also super Zusammenfassung. Ralf, kannst du von, ich meine, Ralf, du hast auch Einblick in verschiedene Branchen. Kannst du noch was ergänzen oder würdest du es genauso auch sehen?
Ja, ich möchte ganz gerne mal auf die positiven Zahlen von Marco Polo kurz zu sprechen kommen und das reflektieren. Das liegt natürlich auch daran, weil unsere Lösung so perfekt läuft bei Marco Polo und damit die Beschaffung eben auch gut gesteuert wird, transparent ist und somit eben der Durchlauf auch gewährleistet ist. Von daher sprechen wir mal in Ruhe da nochmal unter vier Augen, Patrick. Aber es ist tatsächlich ja so, die Disruption...
Die Disruption. Ich wollte dir gerade reingrätschen
und
wollte gerade sagen,
ja, war mir klar.
Aber jetzt fiel mir gerade ein, ne? Dann wirst du das Gespräch im Jahr ausgedrückt. Aber Spaß beiseite. Tatsächlich war die Lösung, die wir auch mit euch hatten, Thema Setlog, Oscar, schon natürlich gerade auch in den Corona-Zeiten, also wirklich also in diesen Hardcore-Lockdown-Corona-Zeiten ein extremer Mehrwert. Und also deshalb auch Spaß beiseite. Also das hatte aber auch schon noch einen ernsten Hintergrund, also dass gelobt wurde.
Man merkt schon, dass Marco Polo sich da schon vor Jahren gut aufgestellt hat, diese Ganzheitlichkeit der Visibility darzustellen. Ja, also wirklich die Transparenz zu schaffen. Wir haben viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, die tatsächlich sehr fokussiert sind auf den Vertrieb, sehr fokussiert auf den Sales, sicherlich auch die Komplexität sehend, was Patrick gerade angesprochen hat hinsichtlich des Omnichannels. Du musst eben die Flächen bedienen, du musst im E-Commerce gut aufgestellt sein, du hast vielleicht eine eigene Internetplattform, du musst andere Plattformen mit bedienen, du hast vielleicht auch noch den Wholesale in der Bekleidungsindustrie. Bei anderen Industrien ist es ähnlich. Während Corona haben sich natürlich die Verbraucher eingedeckt in Waren für den Haushalt. Ja, man hat es sich gemütlich gemacht zu Hause, man hat vielleicht eine neue Wohnzimmergarnitur gekauft, man hat sich die Terrasse schön gemacht. Und aus dem Demand Planning, wenn man also dann das Feedback bekommt, wie wird es denn weitergehen nach einer Disruptionsphase wie Covid? Da sind viele eben falsch aufgestellt gewesen, dass sie Überproduktionen angeleiert haben, dass sie jahrelang auf Lagerkapazitäten jetzt sitzen, dadurch aber eben moderne, neue Innovationen nicht bringen können, beziehungsweise dann erst einmal schauen müssen, wie sie die Lagerkapazitäten wieder loswerden. Das sind so besondere Sachen, die dann nach Corona kamen und die dann aber auch in der Bekleidungsindustrie dann tatsächlich, wenn du nicht den Brand aufgebaut hast, wenn du die Community nicht geschaffen hast, wenn du nicht aufgezeigt hast, Mensch, mit diesem Brand identifiziere ich mich. Ja, und da ist Marco Polo zum einen sicherlich gut aufgestellt, zum anderen auch in der Gefahr des mittleren Segments. Aber wenn du es schaffst, mit einem guten Testimonial zu glänzen, wenn du eben die Leute holst und sagst, Mensch, dieses Produkt mag ich dann eben auch zu tragen. Und so geht es eben dann auch anderen Produkten, die global beschafft werden und dann über verschiedene Kanäle vertrieben werden.
Das heißt, das einfach weiter so hat nicht funktioniert, sondern die Dynamik war wichtig, um mit dieser sich verändernden Umwelt irgendwie klarzukommen. Ihr habt jetzt beide so ein bisschen schon die Tool- oder die Softwarefrage hinter den Lösungen, hinter dem Agilsein angesprochen. Patrick, was waren so bei euch die größten Meilensteine der letzten Jahre? Wo würdest du sagen, das hat uns fit gemacht?
Ja, fairerweise, wir sind auch noch mittendrin und wir sind bei weitem nicht am Ziel. Ja? Also das ganze Thema digitale Transformation hat ja jeder im Mittelstand. Ja? Also und das ist eben, kam das Thema ja schon kurz mit auf. Also Mittelstand ist ja dadurch maßgeblich geprägt, dass man natürlich erstmal all den Kunden in den Mittelpunkt stellt, das Produkt im Mittelpunkt stellt, Qualität, Marketing, Nachhaltigkeit, ja? Vertrieb, das sind natürlich immer so die Core-Gebiete an die halt auch die Mittel allokiert werden. Technologie war in den letzten Dekaden, seien wir ehrlich, eigentlich zweit- oder drittrangig behandelt halt auch. Ja, und jetzt sind wir natürlich in einem ganz anderen Zeitalter. Wir reden jetzt ganz klar von, was weiß ich, Click and Collect, Return Anywhere, ja, und so weiter und so fort. Also alles über alle Kanäle, Cross-Channel verbunden, natürlich mit Technologielösungen halt hinweg. Jetzt kommt sogar noch der allernächste Sprung, ja, wenn wir halt über das Thema Data und AI reden. Ja, also da passiert natürlich auch extrem viel draußen. Und ja, wir alle, gerade im Mittelstand, sind halt brutal dazu aufgefordert, Gas zu geben und auf skalierbaren Lösungen aufzusetzen, dass da, wo der Kunde uns in 5 oder in 10 Jahren haben will, dass wir da einfach drauf aufsetzen können und nicht mehr dieses große Manöver machen müssen. Denn dieses Manöver kostet wahnsinnig viel Kraft, kostet Geld, es belastet ein Unternehmen wahnsinnig und da sind auch wir. Und wir haben das tatsächlich vor 5 Jahren angefangen, sehr klar anzugehen. Das war genau, also als ich anfing halt auch, ich bin auch dafür gekommen worden, nach dem Motto, ich glaube, wir müssen hier mal nachlegen, Patrick, kannst du uns da unterstützen? So bin ich dann auch als CEO zum Vorstand dort mit zu Marco Polo gestoßen. Und er hatte das allererste Cyberattacke vorgefunden. Da war ich keine paar Tage halt da. Das war sozusagen vielleicht mein einziges Geschenk. Ja. War schon über ein Dreivierteljahr mit an Bord, hat sich halt über ein Dreivierteljahr da ausgebreitet. Dann kam ich und dann ging es zufällig los. Und es war mir klar, dass das die Aufgabe war, die ich direkt am Anfang halt zu lösen hatte. Ja. Und das ging dann einher und das hat relativ klar natürlich auch gezeigt, welche Schwachstellen halt überall sind. Ne? IT-Security nach dem Motto so, naja, muss das halt sein, es kostet viel Geld, ja, und bringt eigentlich, das war so der Anfang, the beginning davor. Und jetzt sind wir natürlich dabei, die ganzen ERP-Kerne aufzurollen. Ja? ERP-Kerne, also Mehrzahl, ja. Und das ist natürlich gerade, wenn du halt mit freien Beständen halt arbeiten musst, damit der Kunde halt genau weiß, welchen Store hat welche Ware, um das Thema auch Cross-Channel halt zu spielen zu können. Da muss eine ganz andere Präzision da sein. Ja? Das macht man einmal, wenn der Kunde was online bestellt und im Laden abholen will und dann findet er die Ware nicht vor. Ja? Dann ist das gesamte Brand für ihn erstmal erledigt. Nach dem Motto, jetzt muss man das Ganze immer noch weiterspinnen. Wir haben ja nicht nur eigene Läden und einen eigenen E-Com. Ja? Wir spielen auch Marketplaces. Wir haben natürlich auch Franchise-Partner. Wir haben auch Großhandelslösungen. Ja? Da steht überall Marco Polo drauf, da ist überall Marco Polo-Ware drin. Den Kunden interessiert es am Ende nicht, ist das jetzt hundertprozentig fully owned bei der Marco Polo Company oder ist das ein Franchise-Partner? Und das hat er kein Verständnis für. Er erwartet eigentlich, findet integrated, dass dies alles mit den Services so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Genau das ist die Herausforderung, die für alle da sind. Deshalb müssen wir unseren gesamten Tech-Stack einmal komplett State of the Art aufstellen und wir haben dann ein Riesenprogramm losgeschoben mit 3 Hauptprojekten und ich glaube 12 oder 14 Side-Projekten. Also das ist zwar ein wahnsinniger Akt, den wir da alle gerade machen müssen. Ja.
Also was Patrick da sagt, gerade hinsichtlich AI, ich zitiere da immer ganz gerne Professor Ten Hompel, jetzt noch der Leiter des Lamar-Instituts für AI, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts und wir machen noch immer viel zu wenig mit den Daten, die wir ja an sich irgendwo haben. Und gerade hinsichtlich der Möglichkeiten des Predictive Analytics, dass man wirklich Trends früher herausfinden kann und zukünftige Handlungen vorhersehen kann, dass Automatisierung eben auch in der Durchgängigkeit dann eben schnell datentechnisch genutzt werden kann, dass ich also wirklich nicht nur auf eine Schiene mich konzentriere, sondern wirklich schaue, welcher Trend ist gerade gesetzt, welche Produkte laufen denn gut, wo kann ich sie produzieren, nachproduzieren, sind die Materialien vorhanden, also all diese Komplexität, die schaffe ich eben nur, wenn ich wirklich Supply Chain ganzheitlich betrachte und da ist Marco Polo eben sehr weit, dass wir eben sehr frühzeitig, ich möchte jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern bei Marco Polo, aber zum Beispiel in der Fabrik schon, irgendwo in China, irgendwo in Asien, bei der Packerei schon sehen, was wird gepackt, elektronische Packliste, welche Farbe, welche Größe, wann hat Marco Polo die Möglichkeit, sie dann eben auch seinem Verbraucher anzubieten auf dem eigenen Online-Channel. Also solche Möglichkeiten sind eben nur gegeben, wenn ich mich nicht nur auf meine Warenwirtschaft konzentriere, sondern eben dieses Silo aufbreche, diese Medienbrüche aufbreche und nicht eben nur gucke, welche Informationen bekomme ich mit E-Mails beziehungsweise welche Excel-Listen schicke ich hin und her. Und da sind eben Daten immer wichtiger und dass sie eben dort dann eben auch vorhanden sind, wo sie schnell benötigt, gebraucht werden und dann eben auch verfeinert werden können mit neuen Informationen.
Okay, sehr spannend. Also einerseits interessant zu wissen, wo Marco Polo sich selber einordnet. Patrick, du hast gesagt, ihr habt vor gut 5 Jahren damit angefangen und habt heute einen gewissen Status quo. Ralf, deine Einschätzung, wie sich die Branche da an der Stelle dann halt eben verändern muss. Jetzt haben wir die Folge ja ganz bewusst auch Vision 2030 genannt und wollten da mit euch drüber sprechen. Patrick, welche Vision habt ihr im Jahr 2030? Das ist jetzt noch gute 5,5 Jahre weg. Wo geht's für euch dahin?
Das Gute ist tatsächlich, dass man aktuell natürlich nicht weiß, wo wir in 2030 sein werden. Ja, 6 Jahre im Retail, 6 Jahre gerade im Fashion und natürlich gerade auch bei der technologischen Entwicklung ist einfach ein Quantensprung. Ja? So. Da man das aber nicht genau weiß, was zu dem Zeitpunkt an Services vom Kunden gefragt sein wird, welche Themen dort aktuell grundsätzlich auf der Agenda stehen, gemacht werden müssen, wie halt auch immer, wie weit auch das Thema AI sich dahin entwickeln wird, das Thema Forecasting oder gerade halt auch natürlich datengetrieben komplett oder auch mit künstlicher Intelligenz betrieben. Da man das nicht genau weiß, glaube ich, muss man jetzt sich einfach so gut aufstellen, dass man halt, wie gesagt, am Ende einfach draufpacken und drauf skalieren kann auf seinen Tech-Stack. Ja? Also, deshalb braucht man so ein bisschen kreative Paranoia. Ja? Also, und deshalb, also, was müsste man denn eigentlich tun, auch wenn das überhaupt kein Use Case ist, ja, und also ich sage immer, man muss sozusagen so ein bisschen, was könnte ein Kunde grundsätzlich im Laden oder in einem Geschäft oder bei einem Einkaufserlebnis auch online halt haben wollen, ohne zu wissen, dass das nachher irgendwie auch nur 1 Euro Umsatz bringt, aber ich glaube, das muss immer so die Idee sein, wohin die Reise geht. Und ich finde zum Beispiel, dass das Thema Technologie in End-to-End-Gedanken aktuell einfach viel zu kurz kommt. Also vielleicht auch nur fairerweise bei uns in Deutschland oder in Europa, wie auch immer. Wir haben ja auch so eine kleine Technologie-Aversion, muss man ja selber sagen. Ja? Also wir sind ja jetzt nicht überall die Vorreiter, wenn es um neue Technologien sind. Asien ist ja da manchmal viel, viel weiter und viel schneller auch in der Themen halt anzunehmen und auch ins Leben mit zu übernehmen. Aber ich stelle mir halt einfach so vor, gerade die RFID-Technologien, ja, die nutzen wir im Fashion eigentlich alle sehr häufig, naja, um halt unseren Auto-Refill zu machen, also Bestände automatisch nachzufüllen, wenn sie über die Kasse kommen, ja, oder die Inventur im Laden halt digital zu erfassen oder halt als Diebstahlsicherung. Ja, also wir nutzen RFID alle, was grundsätzlich erstmal eine relativ teure Technologie ist. Nicht am Stück selber, aber grundsätzlich erstmal die ganzen Antennen und so weiter einzuführen, ist jetzt nicht ganz ohne. Vor allem, weil die Prozesse auch erstmal alle designt werden müssen. Das ist schon ein großes Projekt. Aber die es halt haben, das haben viele im Fashion, die nutzen natürlich die eben angesprochenen Funktionalitäten. Das ist natürlich bei far nicht weit genug. Da geht natürlich total viel mehr. Ja, und wenn man das sozusagen sich einfach auf die Agenda hebt und sagt, hey, ich habe eine Technologie, draußen ist der Bedarf beim Kunden, dass er vielleicht irgendwie gar nicht mehr im Laden halt auch direkt an der Schlange, an der Kasse anstehen möchte, nur um sein Poloshirt zu kaufen. Wie gesagt, das ist jetzt kein Use Case im Sinne davon, wird es morgen gleich einen neuen Umsatzboost geben. Aber ich glaube, so muss man denken. Und ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel als Kunde, als Mann, der halt im Laden schnell nochmal ein Poloshirt kaufen möchte oder halt ein paar Schuhe. Ja, also der weiß relativ klar, was der will sich halt nicht an die Schlange anstellen, wenn sie lang ist. Und wenn ich halt die Möglichkeit habe, mich identifizieren zu lassen im Eingang und ich das halt also aktiv bestätige, zum Beispiel indem ich sage, mit unserer Loyalty Card, oder halt mit dem Handy, womit ich verifiziere. Das ist einfach dann beim Reingehen erfasst. Ich nehme ja mein Stück, mein Poloshirt raus in die Tüte und gehe aus dem Laden halt raus. Und bevor ich zu Hause bin, habe ich die Klarna-Rechnung auf dem Tisch. Ja, also das ist genau das, was natürlich schon in verschiedenen Stores erprobt wird, auch mit Self-Kassen im Lebensmittelhandel, was halt immer weiter ausgereift werden wird. Und irgendwann wird sich das natürlich auch mal auf den Nicht-Lebensmittelhandel halt übertragen. Ja, wie gesagt, ist kein Use Case. Es wird auch Kunden geben, die halt es immer noch sich beraten lassen wollen und halt auch an der Kasse sein wollen. Alles cool. Aber man muss, glaube ich, mal so denken, wenn man über Seamless Integration halt denkt und spricht, dass das eine Technologie ist, die halt relativ einfach das ganze Thema boosten wird. Und jetzt mal noch weiter gesponnen. Ich habe eben gesagt, es gibt Franchise-Partner, es gibt Großhändler, es gibt einen Carshot, es gibt einen Bräuninger, es gibt, wie sie auch alle heißen, es gibt die Online-Shops dieser Welt. Da ist heute immer das Problem, wenn ich halt bei einem Franchise-Partner Ware kaufe, kann ich sie nicht bei dem anderen Franchise-Partner wieder retournieren, obwohl die Marco Polo-Läden gleich aussehen. Ja? Dann kriegt man sozusagen, ja, das ist ja jetzt nicht bei uns gekauft worden. Dann sagt der Kunde so, hey, steht doch genauso Marco Polo drin. Ja, das ist aber ein anderer Partner in Hamburg als jetzt in Berlin oder so. Ja? Und das interessiert eigentlich im Endeffekt den Kunden einfach null. Ne? Die Läden sehen gleich aus, er hat die gleiche Ware gekauft, er erwartet, dass es halt irgendwie funktioniert und wie interessiert ihn überhaupt nicht. Und da kommt RFID zum Einsatz, ja, weil wir natürlich relativ einfach über diese Technologie genau wissen, wurde dort gekauft, zu dem Preis, wurde dort verkauft. Wir können einfach eine relativ einfache Rechnung machen. Und jetzt mal nochmal weiter gesponnen, ja, dahinter ist dann einfach eine relativ einfache Datenbank. Und wir müssen halt wegkommen, da vom Kunden zu denken, sondern weil wir müssen da den Produktlebenszyklus in den Mittelpunkt stellen. Weil das Produkt in seinem gesamten Lebenszyklus kann ja mehrere Kunden halt haben. Der erste Kunde, ein Online-Shop kauft es, schickt es zurück. Dann geht es halt in den Store. Dort wird es vielleicht dann halt auch wieder retourniert und geht nachher vielleicht ins Factory Outlet oder wie halt auch immer. Ja, und es kann ja grundsätzlich sogar halt auch aus zwei Produktionen kommen. Ja, also gerade bei wichtigen Artikeln haben wir natürlich halt Dual Sourcing, sprich halt, ne, dass wir halt zwei Produktionsstandorte halt haben, auch bei dem Thema Nachverfolgbarkeit. Also wenn man halt aufhört, den Meier-Müller-Schulze in seinen Data Warehouses in den Mittelpunkt zu stellen und sagen, Meier-Müller-Schulze hat sich einen schwarzen Poloshirt gekauft, sondern wir halt mit einer eindeutigen Artikelnummer per RFID sagen können, jetzt hat erst der Meier gekauft, danach hat es der Müller gekauft und danach hat es der Schulze gehabt. Ja? Und jetzt kommt aus zwei verschiedenen, dann haben wir tatsächlich das erste Mal eine wirklich durchgängige Transparenz und eine Steuerbarkeit und natürlich auch eine Möglichkeit, dem Kunden auch ganz andere Services halt an offerieren und geben. Das ist so ein bisschen die Denke, wo ich sage, dahin muss man halt gehen, auch wenn das nachher vielleicht am Ende gar nicht so wichtig ist, dass das nachher einen großen Mehrumsatz bringt. Aber ich glaube, wenn wir das alles so umgebaut halt haben beim Fashion, ja, dann ist egal, was in 2030 als Lösung möglich sein müssen, ja, weil dann hat man halt schon auf jeden Fall eine gute Basis, um darauf abzuspringen. Ja, auch wenn das Thema ja, Forecasting, Planning, Artificial Intelligence und so weiter und so fort. Wenn man mit dem Kunden so kanalübergreifend in Interaktion treten kann, ist, glaube ich, das schon die halbe Miete.
Also da waren jetzt ein paar spannende Statements von Patrick dabei. Möchte ich vielleicht auf ein, zwei vielleicht mal kurz eingehen. Wenn Patrick von RFID spricht, wird natürlich schon vielfach eingesetzt, aber die Daten dafür kommen teilweise viel zu spät oder der Tag wird viel zu spät intelligent gemacht. Da gab es ja Ende des Jahres eine Analyse vom IDC, vom International Data Corp, das ist ein globaler Provider von Market Intelligence, und der hat herausgefunden, bei der Nachfrage bei 1800 Unternehmen, davon 200 oder etwas mehr als 200 Unternehmen in Deutschland, dass hier immer noch 37% der Unternehmen mit Excel arbeiten. Ja, da werden Millionen und Abermillionen für eine Warenwirtschaft ausgegeben, die als Silo fungiert. Aber darüber hinaus zu gucken, wie kriege ich denn die Daten schnell zur Verfügung? Wie kann ich die nutzen? Wo ist der Ursprung der Daten, dass diese Partner eben in der Value Chain auch angeschlossen sind? Das kommt eben viel zu kurz. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ist das Management gefordert, ist für meines Erachtens beängstigend, dass tatsächlich noch so gearbeitet wird, und da verliert man schnell den Anschluss. Und was Patrick dann sagte, wir gehen ja auch immer mehr in den Bereich Augmented Reality. Ne? Also wie ist die Vision, wenn ich heutzutage schon in ein Möbelhaus gehe, da wird gesagt, wie viel Quadratmeter ist denn das Zimmer, und dann wird genau gespielt, wo kann das Sofa hin, wo können die Sessel hin, habe ich dann einen Tisch und dergleichen. Und genauso dann auch mit Avatare zu arbeiten, dass ich mich eben ankleide, dass ich sehen kann. Und so wie Patrick eben schildert, Meier, Müller, Schulze haben vielleicht das gleiche Interesse. Und diese Daten kann ich auch schon wieder sammeln. Oh, gemäß des Avatars interessiert sich Herr Müller, der vielleicht Größe XL trägt, mehr für dieses Produkt, während der Herr Schulze, der vielleicht dann noch M oder L trägt, vielleicht für ein anderes Produkt, vielleicht auch regional unterschiedlich. Solche Möglichkeiten sind eben dann da, wenn ich Daten richtig nutze und diese Datenvielfalt, die existiert, dann eben auch verwerten kann. Ich war vor Corona mit unserer Tochter, damals noch ein bisschen jünger, in einer Jersey Mall in Newark, und da waren wir bei einem Brand einkaufen, ja, so wie die Teenagers eben gerne tragen. Und dann gehen wir zur Kasse. Sie hatte dann Hände voll. Ja, ich hatte schon gedacht, oh, das wird teuer. Und an der Kasse scannt die Person ein, der Kassierer, und sagt, oh, diese Produkte hier, würdet ihr die vielleicht im Laden lassen? Ich kann sofort die Bestellung über unser Lager laufen lassen. Und ihr bekommt die morgen, spätestens übermorgen, per UPS, DHL oder wie auch immer geliefert. Das heißt, du kannst eben diese Verbindung, ich habe dieses Produkt jetzt noch im Laden, ich habe bereits identifiziert, es ist ein Renner, ja, das Mädel hatte eben Größe S und ich wusste genau, dieser Artikel, der läuft gut. Wenn ich ihn jetzt verkaufe und der geht aus dem Shop raus, ist er weg. Bis er nachgeordert wird, sind wieder 3-4 Tage vergangen. Und in den USA wird eben Samstag, Sonntag gearbeitet. Da sind die Haupttage, wo der Umsatz gemacht wird. Und so konnte ich sagen, Mensch, was kommt denn dabei rum? Und die haben dann gesagt, ja, Mensch, diese Produkte hier 12% günstiger. Habe ich mit Töchterchen gesprochen. Emily, wie sieht's aus? Der Papa kann sparen. Kannst du 2 Tage noch auf der Teil verzichten? Jawohl. Und es wurde dann eben pünktlich in Elizabeth angeliefert. Das sind solche Möglichkeiten, um, ne, keine Packerei, das wird einfach geliefert. Ich kann zur Kasse gehen. Oder eben, wie Patrick schildert, ich habe gar keine Lust, an der Kasse zu stehen. Also wenn gerade es wieder November, Dezember wird, dann heißt es, boah, guck dir mal die Schlange an, da habe ich keine Lust drauf.
Ja, oder noch weiter, ich habe vielleicht auch keine Lust, den ganzen Stempel durch die Innenstadt zu schleppen, weil ja mittlerweile mein Außenbereich meine Innenstadt parken darf. Ja, ich muss ja 12 Kilometer außerhalb der Innenstadt Gürtels halt parken, ja, und dann muss ich die ganzen Tüten schleppen. Und wenn mir dann jemand anbietet, hey, ne, ich schicke sie nach Hause, du hast es morgen Abend da, ja, das ist halt ein Service, wo ich sage, hey, das ist cool, ja, dann brauche ich den ganzen Kram nicht halt schleppen. Ja. Also das ist also genau die Richtung, also muss immer vom Kunden aus denken, was bringt denn das? Entweder halt einen Discount wie bei dir oder halt einfach einen ganz anderen Service-Vorteil.
Das ist, also wenn ihr das so beschreibt, ist sehr stark, und als wir die Folge Vision genannt haben, habe ich gedacht, ja okay, mal gucken, was so kommt, aber ihr zeigt ja eigentlich Beispiele für Enablement, die dann, also Patrick, bei dir das Beispiel, dass ich jedes Kleidungsstück einzeln nachvollziehen kann, ich kann mir vorstellen, das gibt's vielleicht bei sehr hochpreisigen Einzelartikeln wie Uhren, ne, mit einer Seriennummer, und eigentlich wird dann diese Art und Weise, Einzelstücke zu handeln, ja auf die Massenware ausgebreitet, ne? Und darüber hast du eine Möglichkeit, viel mehr Daten zu sammeln und die Supply Chain clever werden zu lassen, wie du es, Ralf, beschrieben hast, indem du als Händler auch für den gemeinsamen Vorteil eine neue Option vorschlägst und dadurch aber selber auch nochmal einen Vorteil hast, indem du sagst, das Top in Größe S bleibt hier, weil vielleicht verkaufe ich es in der Zeit noch 5-mal, bis es noch einmal nachgeliefert wird. Also es ist sehr spannend. Jetzt packe ich mal wieder so ein bisschen die deutsche Frage aus. Patrick, du hast es auch gesagt, ne, du bist auch für IT-Security zuständig. Ist das ein Hemmschuh oder sagst du, nee, wenn wir das ordentlich anpacken, dann ist es überhaupt kein Hemmschuh, weil wir heute technisch so weit sind, dass das auch durchaus handelbar wäre, dass ich dann Einzeldaten von solchen Kleidungsstücken festhalte und so weiter?
Naja, das sind 2 Themen dabei zu berücksichtigen. Das eine ist natürlich das Thema Daten, ne? Also und das Thema also personalisierte Daten, die natürlich gerade auch im deutschsprachigen Raum natürlich immer sehr kritisch betrachtet werden. Und das andere ist natürlich grundsätzlich Informationen und Daten, ne, die halt kritisch und essentiell sind, im Sinne von, wie können die korrumpiert werden oder halt, ne, oder wie halt geblockt, wie auch immer. Also zweites Thema, ich glaube, das Thema, dass Daten halt irgendwie verschlüsselt, nicht zugänglich sind, das kann sich wieder gegen selber schützen, ja. Also das muss nicht sein, und gerade die Cloud-basierten Lösungen, das sind eigentlich alles Cloud-basierte Lösungen, oder SaaS-Lösungen, ja, die sind da relativ gut geschützt vor, weil da geht natürlich alles über die Firewalls rein und raus und wird halt in der Regel halt getrackt. Außerdem ist das Core-Business von den entsprechenden Anbietern, ja. Und wenn jemand der Meinung ist, dass ein AWS halt das Thema IT-Security nicht ernsthaft nimmt oder Microsoft Cloud Services oder Google oder wie auch immer, wie die großen Player halt heißen, ja, dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen, muss man ganz ehrlich halt sagen. Also deren Kerngeschäfte, die sind da sicherlich ganz, also die sind da absolut führend. Das andere Thema, das Thema Datenschutz in Deutschland, ja, das ist eins. Da muss man schon ein bisschen drauf achten, gerade wo die Server halt aufgestellt sind und wie man halt mit den Daten halt umgeht, ja. Da müssen natürlich auch die AEWs oder die AGBs extrem gut sein, dieser Kunde halt auch dann verstehen muss und einlesen kann. Also da muss man einfach schon aufpassen, aber das geht natürlich. Aber ich bin auch ganz ehrlich, das, was wir in Deutschland hier machen und die Regeln, die wir hier natürlich erstmal uns allen hier auferlegen, sind natürlich schon auch blockierend und führen dann dazu, dass gewisse Technologien oder halt Datenthemen halt auch nicht so umgesetzt werden können, wie sie vielleicht könnten. Und das führt dann noch mehr dazu, dass natürlich andere Länder, die das halt anders handhaben, besser, ich sage jetzt nicht irgendwie laxer oder risikofreudiger, aber halt besser, pragmatischer handeln, an uns vorbeiziehen werden, weiterhin. Ja? Wir sind ja eh, ich glaube, von den wirtschaftsaktivsten Standorten, ich habe heute Morgen gerade den Podcast Beyond the Obvious gehört, Da sind wir von Platz 6 auf Platz 27, von in Summe 47 Ländern abgerutscht. Ja? Und wir sind da gerade so in der Talfahrt, dass der Standort immer unattraktiver wird. Und das Thema Datenschutz und Datenschutzauflagen machen es jetzt nicht gerade einfacher. Ja? Das muss man auch dazu sagen.
Also da möchte ich auch mal noch einen Satz zu sagen. Durch meine Vorstandstätigkeit im Kompetenznetz Logistik war ich ja mit dem Wirtschaftsminister Pinkwart vor Corona im Silicon Valley und wir waren unter anderem an der Stanford University. Und da kam genau diese Diskussion auf, Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung und. Und man wurde belächelt. Die Amerikaner haben uns wirklich belächelt. Sie sagen, ihr vermiest euch doch eure Chancen. Wenn ihr Daten nicht vernünftig nutzen könnt und immer nur denkt, oh, Personenschutz hier, Personenschutz da. Personenschutz ist wichtig, ganz klar. Aber es muss eben fürs Unternehmen trotz allem die Möglichkeit geschaffen sein, die Daten zu nutzen, um eben sein Geschäft optimal zu gestalten. Und da geht viel verloren. Da sind die Amerikaner lässiger, sage ich mal, ja, ohne jetzt tatsächlich jetzt Personendaten einfach hier kundzutun. Aber sie nutzen Daten viel besser und der Erfolg der amerikanischen Technologieunternehmen zeigt es ja auch, wo eben Technologie geschrieben wird, wo eben die Zukunft gestaltet wird, ist nicht unbedingt in Deutschland, auch wenn wir extrem gute Institute haben, wie das Fraunhofer-Institut hier bei uns um die Ecke, mit dem Lamar-Institut, die jetzt KI machen, mit einem Professor Tin Hompel, der Deutschland hier wirklich in der Logistik führend unterstützt und leitet und gestaltet und eben auch immer Sprachrohr ist, auch für Politik und nicht nur in der Wissenschaft und Forschung und Entwicklung, auch im deutschsprachigen Raum darüber hinaus. Aber im Endeffekt, es fehlt am Geld und es fehlt durchaus auch an den Möglichkeiten.
Das ist sehr politisch und sehr politisch korrekt ausgedrückt, was du da sagst. Ich gehe da einen Schritt weiter. Ja? Das ist eine komplett schizophrene Diskussion, die wir haben, unfaktisch und komplett ideologisch getrieben, ja, von irgendwelchen Versprechen oder Absichten, die halt tatsächlich auch noch nicht mal gut umgesetzt worden sind. Ja? Weil jeder hat ein iPhone mittlerweile, ja? Und wenn du dein Auto abschließt, dann meldet das iPhone dir, wo dein Auto stehst. Und denkst so, huch, woher weiß denn das Auto das jetzt? Ja, so, aber wird schon okay sein. Aber kaum gehen wir halt in den Supermarkt halt rein und ich möchte mit der EC-Karte bezahlen, dann frage ich die Bäckerei-Fachverkäuferin an der Kasse, ob sie denn auch sicherstellen kann, dass meine personalisierten Daten nicht weitergegeben werden. Ich überspitze das Ganze jetzt mal, aber das ist die Diskussion, die wir in Deutschland führen. Total absurd. Ja? Und wenn wir das nicht halt irgendwie auch hinter uns lassen und aufhören, immer nur diese Bedenken an die Wand zu malen und diese Risiken und die großen Probleme. Es muss natürlich safe sein. Keine Frage. Keiner will Risiken eingehen. Aber zwischen dem, was wir machen in Deutschland und zwischen dem, was andere tun und zwischen großem Risiko, ist eine sehr, sehr breite Spaltung. Und da müssen wir einfach pragmatischer werden. Wir leben in der Welt der Technologie, des Datenaustausches. Das ist Grundlage des aktuellen und zukünftigen Wettbewerbs. Wenn wir da nicht mithalten können, dann können wir uns irgendwann ganz hinten einstellen und das noch wenig vorhandene Vermögen unter uns weiter vererben und aufteilen, aber damit wird die Schere und die Kluft zwischen Arm und Reich auch immer größer und immer schwieriger.
Ja, und da glaube ich tatsächlich, dass von der Vision 2030, was wir beide so im Kopf haben, einiges verloren geht, wenn wir das eben nicht so nutzen können, wie es möglich wäre.
Ja, und frag mal die jungen Leute, wie die mit dem Thema Daten umgehen. Junge Leute, Ralf, damit meine ich jetzt nicht mehr direkt uns, ja, sei es so wirklich dann die Leute, die halt mit einer 2 geboren worden sind, ne, 2000 irgendwas. Ja, ich meine, die sind alle auf irgendwelchen Social Media unterwegs, bei TikTok und sonst irgendwas. Datenschutz auf TikTok? Come on. Interessiert es die Leute? Nö. Ja, ist egal. Ja, also im Sinne dessen davon, weil ich mache da ja auch nichts Gravierendes damit. Das hat ja eigentlich auch nur immer was, jemand zu verbergen, der halt ne, damit nicht gesehen werden möchte. Das Problem ist aber immer, dass so ein Angstgespenst an die Wand gemalt ist. Ne? Gerade auch von Politikern oder gerade von vielen Leuten, die davon keine Ahnung halt haben. Und das führt diese Diskussion dann immer etwas ad absurdum.
Okay. Vielen Dank für die Diskussion. Sehr spannend. Ich glaube, da können wir eine ganze Podcast-Reihe zu machen. Wir werden es nicht lösen, aber wir halten fest, es gibt viele, viele Chancen. Und wir haben auch viele Chancen, diese Chancen zu ermöglichen. Aber dafür muss am Ende einiges passieren. Patrick, vor kurzem wurde der CEO von Hugo Boss, Daniel Grieder, damit in einem Interview gefragt bzw. zitiert, Er würde in Europa für Europa produzieren wollen, in Amerika für Amerika und so weiter und so weiter. Das Konzept Nearshoring haben wir jetzt ein paar Mal gehört. Wir haben es während Corona gehört, wir haben es bei der Evergreen gehört, wir hören es jetzt gerade wieder aufgrund der Frachtraten aus Fernost. Wie siehst du das? Ist das ein Trend in der Bekleidungsindustrie? Ist das ein genereller Trend? Wie stehst du dazu?
Also grundsätzlich ist es natürlich erstmal ein Thema, einen gesunden Mix zu haben, halt auch in den Produktionsstandorten, das Thema Risikoverlagerung. Das war auch in Corona natürlich ein großes Thema, was uns Marco Polo geholfen hatte. Denn erstmal haben wir wirklich langfristig gute Partnerschaften mit auch unseren Produzenten zusammen und gehen nicht mal eben rein in die Produktion, in die andere Produktion. Wir bauen die halt auch strategisch gemeinsam halt auf, auch was das Thema nicht nur Qualität, auch Nachhaltigkeit angeht. Das sind auch Investments von beiden Seiten, die gemacht werden müssen, die halt auch dann wirklich tatsächlich nachhaltig sind. Und wir sind aber auch immer schon gut in Europa vertreten. Ne? Also in der Türkei oder auch in der Niederlande, auch im europäischen Raum, ne? Portugal bei uns, ne? Also Italien, das sind alles auch Standorte, die wir heute schon mit haben. Da haben wir so diese Diskussion gar nicht so krass, weil unser Asienanteil überschaubar ist. Da muss man ganz klar sagen, da müssen noch gewisse Teile produziert werden, wo einfach dann auch immer noch da der Marktführer halt sind. Das sind aber unsere strategischen Partner. Ansonsten sind wir auch schon gut im europäischen, kontinentaleuropäischen Raum halt mit aufgestellt. Ja, also dann das andere ist, es ist ein Größenthema. Also du musst natürlich immer eine gewisse Menge halt haben in einem Land, um das dort auch produzieren zu können. Das mag sein. Jetzt muss ich mal ein bisschen ketzerisch die Frage stellen, ob es halt immer zwanghaft so sinnvoll ist, immer diese Mengen, also diese Mengen erzielen zu wollen, um halt lokal arbeiten. Also die Frage ist ja eigentlich, dass ein Kleidungsstück möglichst langlebig sein soll. Ja? Also hochqualitativ, zeitmodisch nicht so total spitz. Ja? Klar sind wir im Fashion unterwegs, das muss modisch sein, aber halt nicht so überspitzt. Ja? Also dass man es halt auch mal vielleicht 2-3 Saisons länger vielleicht. Ja? Also ja klar, wir leben davon, Ware zu verkaufen, aber wir freuen uns halt auch immer, wenn uns Kunden schreiben, wir hatten jetzt halt die Autowerke irgendwie 10 Jahre lang angehabt und so, und jetzt brauche ich mal eine neue und muss ich ihnen sagen und so weiter. Das schreiben uns Kunden tatsächlich, das freut uns, weil das einfach natürlich grundsätzlich das größte Thema von Nachhaltigkeit ist, wenn Ware tatsächlich einfach lange, lange am Leben bleibt. Und jetzt übertreibe ich es mal, wenn man halt dann zu große Mengen halt versucht zu erzielen, um halt dann die Produktion irgendwo hin zu verlagern, das mag vielleicht für Boss gehen, die sind einfach der größte Player da, im Markt, das mag schon sein, aber ich glaube, das sollte nicht das Ziel per se sein, Mengen zu erreichen und lokal zu produzieren. Ich glaube, nach wie vor ist es einfach sehr richtig und gezielt, das an den Markt zu bringen, was halt Bedarf hat und braucht, ja, nicht Ware rein zu pushen, sondern halt auch schon auch eine gewisse Verkürzung und Verknappung der Ware zu haben, dafür hochwertig, langlebig, auch mit den Möglichkeiten, die dann später zurücknehmen zu können, ja, und wenn ich die Ware mit dem Stift transportiere, also halt ordentliche Supply Chains halt habe, dann sind wir wieder bei unserem Thema, dann ist der Footprint per se auf einem T-Shirt, was im Container fährt, total überschaubar. Wenn ich halt aber so knapp in meinen Supply Chains bin, dass mir nichts anderes einfällt, als den Flieger zu buchen, ja, dann hilft mir auch eine Verknappung nicht und sonst halt irgendwas, dann ist der Footprint komplett weg. Ja? Und ich glaube, deshalb muss es eine gesunde Balance sein aus Menge, es muss aus Standorten, aus den Lead Times, aus den Transportmitteln, die ich halt einsetze, und das Ganze muss in Summe in einer gewissen nachhaltigen Bilanz dargestellt werden, belastbar. Das ist jetzt auch verpflichtend für uns und für die Branche, und daran wird man sich messen lassen müssen. Ja? Und ob jetzt jemand halt in Amerika noch richtig produzieren möchte oder halt nicht, wie gesagt, das ist halt individuelle Strategie, das mag von Bord sein, aber ich glaube, das wird nicht so viele andere als Blueprint dienen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es darauf ankommt, wie man bereits aufgestellt ist, wie man eben in Europa schon produzieren kann. Wenn du jetzt einfach sagst, ach, ich drehe das Ganze mal, habe bislang vielleicht 80-90% in Asien produziert und guck jetzt mal wieder in Europa, das wird nicht funktionieren, weil du häufig ja, je nach Brand, und Marco Polo ist halt im Segment schon etwas höherpreisiger, durchaus auch am Markt eine Eckpreislage deines Produktes, deines Brands nicht einfach um X erhöhen kannst. Ja, und wir müssen ja bedenken, dass viele Produzenten, Zenten damals noch auch passive Lohnveredelung, also Materialien, die nach Osteuropa gingen, nach Rumänien, Bulgarien, Moldawien und dergleichen, dass die gar nicht mehr existieren. Ja? Es sind ja ganz andere Industrien mittlerweile entstanden in der Produktion in diesen Ländern, dass du dort gar nicht mehr die Möglichkeit hast, einfach zu sagen, so, ich versuche jetzt mal wieder in Europa zu produzieren. Ne? Ich zitiere ja immer ganz gerne Bruce Springsteen, und der hatte Mitte der 80er schon in seinem Album Born in the USA, im Lied My Hometown, gesagt, hier, die schließen gerade hier bei mir in der Heimatstadt die Textilfabriken, und der Vorarbeiter sagt, diese Jobs kommen auch nicht mehr zurück. Und das ist eben dann auch durchaus in Europa, in Osteuropa passiert. Wir haben immer noch starke Länder wie die Türkei, aber wir haben eben auch dann Regionen, die sich wirklich auf andere Industrien konzentriert haben, wo vielleicht auch die Arbeiter gar nicht mehr da sind, ja, die gar keine Lust mehr haben, in einer Textilfabrik zu arbeiten und das Know-how auch gar nicht mehr haben. Und da ist das einfach nicht möglich, weil es eben auch in den letzten Jahren zu Preissteigerungen, zu Lohnsteigerungen gekommen sind und damit der Preis unattraktiv wäre für dieses Produkt, für dieses Brand, sodass ich weiterhin gezwungen bin, in Asien dann zu produzieren.
Ja, und ich bin ehrlich, weißt du, man sollte gewisse Sachen auch einfach machen. Natürlich sollte man sie auch erzählen dem Kunden, aber einfach nicht nur eine Marketingblase an die Wand werfen. Also wir reden ja über Logistik-Podcast hier. Das Thema Reverse Logistics oder Reverse Supply Chain ist ja relativ groß und kommt gerade auch in der Fashion-Industrie. Wir arbeiten mit einem italienischen Produzenten zusammen, der setzt Recycled Wool ein. Also sprich, aus getragenen Wollteilen, die hochwertig auseinandergenommen werden und wieder halt aufbereitet werden, nach Farben sortiert, tralala, gewaschen, ne, alles drum und dran, und dann wieder zur Wolle verfroren und neu in Teile. Natürlich, das Teil kriegst du halt nicht für 99 Euro wieder an Kunden verkauft. Ne? Aber das ist einfach extrem hochwertig. Und wenn du die Geschichte halt dem Kunden miterzählst, dann hat das natürlich, das ist keine Marketingblase, das ist halt echte Nachhaltigkeit. Ja? Also wirklich echte Nachhaltigkeit. Und das kostet dann etwas und das akzeptiert der Kunde, weil er es halt auch von der Qualität, von der Geschichte her und also einfach dann in Summe einfach so einordnen kann. Und ich glaube, das ist der Weg.
Also statt solchen Mainstream-Claims zu folgen, Patrick, höre ich bei dir so ein bisschen raus, entwickel deine eigene Strategie, guck, was zu deinen Kunden, zu deinem Lieferantennetzwerk passt. Und sorgt dann eher dafür, dass die Basics, wie vorhin gesagt, mit dem RFID zu einem Enablement führen, was dich dann für die Zukunft fit macht. Ja,
Andreas, eigentlich wollte ich die ganze Zeit auf das Thema, also auf mein Tourette heraus und auf das Thema auf Temu und Shein halt rumschimpfen.
Ja.
Weil das natürlich genau das Gegenteil ist von dem, was wir hier gerade erzählen. Ja, nachhaltige Supply Chain, ne? Intelligente Forecasting, reduzierte Mengen, saubere Allokationen, ne, und bla bla bla. Das ist genau das Gegenteil, was passiert. Du kannst im Direct Shipment dann aus China von Produktionsbedingungen, ich will das mal ganz vorsichtig formulieren, die überhaupt nicht kontrolliert sind, gar nicht in irgendwelche Standards von uns halt passen, die kriegst du halt rübergeschickt mit dem Flugzeug. Alleine Shein fährt jeden Tag 40 Boeing 737 Transportmaschinen nur nach Deutschland. Jeden Tag 40 von diesen Riesen nur nach Deutschland, um halt dann einfach ihre Schrottware auf den Markt zu werfen. Ja, so. Und das ist etwas, wo ich selber sage, das ist total unreguliert. Ja, da pennt natürlich da pennen die Behörden komplett, weil die einfach überhaupt nicht digital aufgestellt sind. Und in dem Moment, wo sie halt bei einem Flughafen, wo die Ware landet, anfangen halt das Thema in der Verzollung und in der Nachhaltigkeit und in den CE-Zertifikaten und was weiß ich was halt nachzuverfolgen, sind sie schon morgen am nächsten Flughafen. Und bevor der das halt verstanden hat, sind sie schon wieder am übernächsten. Weil es einfach natürlich alles digital überhaupt nicht vernetzt ist, gerade in den Zollbehörden. Ja, weißt du, wenn ich mir halt irgendwas bestelle, was halt ein Golfschläger-Set oder sowas, ja, oder einen Golfschläger, dann muss ich persönlich bei der Zollbehörde vortanzen, ne, und den halt nachweisen, dass das halt irgendwie keine gefälschte Markenware ist oder halt sonst irgendwas, die ich halt irgendwie bei eBay gekauft habe. Aber das Geschäft, was gerade aktuell wirklich alles das kaputt macht, was wir gerade versuchen aufzubauen, in Qualität, in Nachhaltigkeit, in Footprints und so weiter und so fort, das wird halt damit umgerissen. Ja? Und das ist einfach komplett unkontrolliert, was da passiert. Und das ist einfach absurd, dass das aktuell nicht unterbunden wird oder halt wenigstens nicht unter gleichen Bedingungen abläuft. Ich übertreibe immer ketzerisch, da muss erst tatsächlich der Toaster irgendwo in einer Einfamilienwohnung abfackeln und da halt irgendwelche Leute halt schwer verletzt werden, bevor jemand auf die Idee kommt, dass das vielleicht nicht so cool ist, einfach komplett ungeprüfte Produkte in europäischen oder in deutschen Märkten zu schleudern. Ja. Da habe ich tatsächlich schon absolut eine Allergie, das ist Wettbewerbsverzerrung, das ist nicht gut. Und das hilft uns auch in der gesamten Geschichte, die wir gerade hier besprochen haben, in den letzten 30, 40 Minuten überhaupt nicht weiter.
Also das sehe ich auch, dass tatsächlich alle Anstrengungen ad absurdum geführt werden, hinsichtlich Kreislaufwirtschaft, hinsichtlich Nachhaltigkeit. Wenn ich sehe, was unsere Kunden, wir haben ja neben der Supply Chain Tool auch noch ein CSR Tool und ein ESG Tool, also Corporate Social Responsibility und dann eben der Bereich ESG. Und wenn ich sehe, mit welcher Akzeptanz mittlerweile geguckt wird, wie auditiert wird, wie zertifiziert wird, und da kommen irgendwelche mit Billigprodukten am Zoll vorbei und können wirklich teilweise gefährliche Waren einführen, die nicht kontrolliert, nicht gesteuert sind, nicht abgenommen sind. Das ist wirklich bitter. Und ich spreche jetzt eben nicht von Brands wie Marco Polo, sondern ich spreche auch von wirklich Importeuren, Beschaffungsfirmen, die auf niedrigem Sektor verkaufen und trotzdem alles tun, um wirklich hier, ich sag mal, die Welt ein klein bisschen besser zu machen, um zu gucken, keine Ausbeutung der Arbeiter, faire Löhne in den Lohnländern, keine Kinderarbeit und dergleichen. Und das wird alles ad absurdum geführt nach den Möglichkeiten, die momentan die EU, aber durchaus auch noch die USA, die gerade strenger daran arbeiten, hier eben immer noch durchgeführt werden kann.
Ja, aber du sprichst ja da so ein bisschen das Thema an, auch wie du sagst, die Reaktionsfähigkeit der Systeme. Ne? Wie schnell, wie agil sind wir in Europa, wie schnell passen wir uns an Situationen an? Unsere Rechtsprechung tickt halt auf Monate und Jahre. Und diese Firmen, diese Player spielen auf Tagesbasis, so kann man wahrscheinlich sagen. Ne? Und dann ist es halt so ein Hase- und Igel-Spiel, wobei sich, glaube ich, jetzt da schon was bewegt, zumindest was ich so aus der Ferne so in der Presse mitbekomme. Ja,
ja, immerhin, ne? Auf 3 Jahren natürlich auch immerhin mal etwas in das Set halten sollte. Ne?
Ja. Gut, also vielen Dank für das Teilen eurer Ansichten. Ich denke, wir haben erkannt, es gibt Chancen, es gibt Techniken, die uns noch deutlich nach vorne bringen können, die Antworten liefern auf die Herausforderungen, mit denen jetzt die Fashion-Branche, aber vielleicht auch andere Branchen in der kommenden Zeit zu tun haben werden. Es kommen aber auch neue Herausforderungen, wie das zuletzt angesprochene Thema zeigt. Da hat ja auch keiner vor 5 Jahren gesagt, Achtung, aufpassen, ne? Sondern wir stellen es dann fest, wenn die ersten Pakete hier auftreffen und dann bekommen Logistiker das zuerst mit und dann dauert es nochmal Monate und dann bekommt es die Gesetzgebung mit, kann man sagen. Ja, aber war spannend und ich glaube, wir wurden der Folge, dem Namen der Folge gerecht und haben so ein bisschen in die Zukunft mit euch geguckt. Eine Frage noch an dich, Patrick. Du bist in der Fashion-Branche. Wir nehmen jetzt so im Verlauf der Fußball-WM auf. Kurze Frage, kurze Antwort. Wirkt sich die EM aus deiner Sicht auf Kunden aus?
Also, ich weiß nicht, ob du jetzt auf unser neues Werbetestimonial ansprichst. Das ist Toni Kroos nämlich, den wir jetzt gerade frisch announced halt haben. Und ich finde, einer der coolsten, natürlich auch der deutsche erfolgreichste, aber halt auch einer der wirklich besten Typen auch bei der gesamten EM, der bei uns unter Vertrag ist und unser Werbebotschafter und Testimonial und gerade für die Herbst-Wintersaison, die jetzt gerade ansteht, ja, unser Model halt ist. Also das finde ich super und mega. Das ist jetzt noch ein dickes Gefühl, das messen zu können, weil das geht gerade richtig los. Ansonsten hat natürlich eine WM und eine EM immer eine Auswirkung erstmal aufs Geschäft. Der kauft nicht so viel. Der hat andere Präferenzen. Ja, ist ganz klar, das merken wir. Die Frequenz in den Innenstädten ist einfach nicht da. Aber wir hoffen umso mehr, dass wenn jetzt die EM dann vorbei ist und ich glaube, dann schauen wir alle auf eine sehr erfolgreiche EM zurück, auch wenn hätte gegen Spanien gerne noch ein bisschen fairer sein können. Aber naja, was will man erwarten, wenn der Schiri ein Engländer ist? Das hatte ich schon, als ich das hörte, gedacht, das kann ja nicht werden. Aber in Summe, glaube ich, schauen wir dann alle auf eine sehr erfolgreiche EM in Deutschland zurück und werden da sicherlich auch gestärkt, auch also konjunkturell, glaube ich, gestärkt hinausgehen. Und ich glaube, da muss man erstmal sozusagen am Ende die Summe zusammenzählen und dann auch kann man es bewerten. Von daher, aber ja, ich freue mich darauf, dass wieder Kunde bei uns noch nicht groß wahrnimmt. Ich finde, das ist einfach ein super Typ und ansonsten freue ich mich, dass ich bin sehr stolz darauf, dass wir die WM hier hatten oder EM hier hatten.
Ja, sehr cool. Da habt ihr einen guten Fisch am Haken und der arme Mann hat ja jetzt auch wieder genug Zeit, dann als Model rumzulaufen, muss nicht mehr so fürchterlich viel Fußball spielen, auch wenn das natürlich Fußball-Deutschland dann ein wenig vermisst. Wir stellen unseren Gästen am Ende des Podcasts immer eine obligatorische letzte Frage und die wollen wir auch euch beiden stellen. Der Ralf hat sie schon mal vor einiger Zeit beantwortet, darf sie heute natürlich auch nochmal beantworten, aber Patrick, du bist als erstes dran. Und zwar, welches Buch, Film, Podcast, anderweitiges Medium, was auch immer, kannst du unseren Hörern als eine Inspiration mitgeben, die dir Inspiration geliefert hat, über deinen Weg, über spezielle Events, irgendwas?
So lange kann ich mir Themen gar nicht so richtig merken, was mich halt über so meine letzten Jahre geprägt hat. Ich kann euch aber sagen, wo ich festgeblieben bin und was ich aktuell einfach extrem gerne konsumiere und was mir extrem viel bringt, wenn ich meine Zeit irgendwie halt nutzen möchte. Das sind tatsächlich einmal natürlich der eben angesprochene Podcast von BTO, Beyond the Obvious, wirklich angestellter, ist halt ein super Podcast, wenn man halt so ist ein Ökonomie-Podcast, also es geht immer um Wirtschaftsthemen, die da aber in der Summe sehr tief und vor allem nicht tendenziös. Ja, und das ist etwas, was ich extrem zu schätzen gelernt habe, weil mittlerweile die Medien irgendwie immer gefühlt tendenziös berichten, aus ihrem Blickwinkel heraus. Und da werden die Themen halt analysiert. Das dauert halt auch eine Stunde, bis man halt mal so ein Thema durchdrungen halt hat. Aber das finde ich wirklich extrem bereichernd und intelligent. Und das ist wirklich sehr gut investierte Zeit. Also BTO, Beyond the Job.
Super, vielen lieben Dank dafür. Ralf, beim letzten Mal war es bei dir Bruce Springsteen. Was hast du heute mitgebracht?
Ja, ich hatte ja den Song Born to Run ein wenig zitiert, also der Weg ist das Ziel. Auf dem Weg gibt es viele Unlänglichkeiten zu meistern. Und mir ist daraufhin ein Spruch tatsächlich letzte Woche aufgefallen von Aristoteles. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Und ich glaube, das passt sehr gut in dieser Zeitphase, in der wir jetzt gerade stecken, sei es jetzt Disruption, sei es die Möglichkeiten, die wir haben, sei es die Entwicklungen, die wir schaffen können, sei es aber auch die Unwägbarkeiten, die es gerade gibt. Und ich glaube, der Spruch passt ganz gut, wenn wir gemeinsam als Team, auch teamübergreifend mit Partnern, einen Weg zurücklegen, gemeinsam die Stärken nutzen der einzelnen Player, dann können wir auch wieder auf einem guten Weg sein.
Mega. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für eure Tipps, für eure Inspirationsgeber. Wir packen das natürlich dann gerne unten in die Shownotes, in deinem Fall, Patrick. So dass ihr auch entsprechend darauf zugreifen könnt. Genauso wie alle weiteren interessanten Links, die wir hier in dem Podcast heute besprochen haben. Dann bleibt mir zum Ende eigentlich nur vielen Dank für eure Zeit zu sagen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war mega spannend. Ich glaube, wir sind im Titel Vision 2030, und die Jahreszahl sagen wir mal so dahingestellt, aber das Visionäre wie du es genannt hast, Patrick, kreative, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Paranoia.
Genau, kreative Paranoia. Das sollten wir eigentlich als Schlagwort nehmen im Podcast-Titel. Das wird richtig gut. Aber da so ein bisschen mit uns abzudriften.
Das hört man gerade beim Logistiker sehr gerne, ja, genau.
genau. Der standardliebende Logistiker, kreative Paranoia. Nein. Ich fand es sehr spannend, da euch zuzuhören, wie ihr euch gegenseitig dann halt eben auch quasi dann noch nicht gebettelt habt, aber die Themen halt eben dann weiterentwickelt habt und weitergedacht habt, fand ich sehr spannend, sehr kurzweilig. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir, liebe Hörer, hören uns dann nächste Woche wieder. Bei der nächsten Folge bedanken wir uns bei euch auch dafür, dass ihr bis hierhin dran geblieben habt und verabschieden uns für diesen Abend. Vielen lieben Dank. Bis dann. Ciao, ciao.
Vielen Dank auch euch. Ciao.
Tschüss. Servus.
Macht's gut. Ciao.